Moin und herzlich willkommen zur heutigen überirdischen Sendung. Ich mache zu Beginn der Sendung einen kleinen Schritt in die Vergangenheit. Es ist Sommer 1969. Etwas mehr als 8 Jahre sind seit den Weltraumflügen von Juri Gagarin und Alan Shepard vergangen. US-Präsident Kennedy wollte unbedingt einen Menschen auf den Mond bringen und er wollte ihn heil wieder zurückbekommen.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Piloten haben keine besondere Freude am Laufen. Piloten fliegen gern. Das sagte der Apollo 11 Astronaut Neil Armstrong. Er, Buzz Aldrin und Michael Collins sind startklar. Eine dreistufige, 110 Meter hohe Saturn V-Rakete wird sie mit enormer Schubkraft vom Startkomplex 39A des Kennedy Space Center ins All und gleichzeitig in die Geschichtsbücher befördern.
3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
Here we got a roll program.
Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Um 9.32 Uhr zünden die Triebwerke und Apollo 11 verlässt den Versorgungsturm der Startrampe. Etwa 12 Minuten später befindet sich die Besatzung in der Erdumlaufbahn. Nach 1,5 Erdumkreisungen erhält Apollo 11 grünes Licht für das, was die Missionskontrolleure in Houston Translunar Injection nennen. Das Ansteuern einer Übergangsbahn zu einem anderen Himmelskörper. Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, zum Mond zu fliegen. Nur 3 Tage später befindet sich die Besatzung in der Mondumlaufbahn. Einen Tag später klettern Armstrong und Aldrin in die Mondlandefähre Eagle und beginnen mit dem Abstieg, während Collins in der Kommandokapsel Columbia den Mond umkreist. Collins schreibt später, die Eagle sei die seltsamste Vorrichtung, die ich je am Himmel gesehen habe. Aber sie wird sich bewähren.
Coming down nicely, 200 feet, 4.5 down, 5.5 down. Within 60 feet, 6.5 down, 5.5 down. 9 forward. Good. Within 20 feet.
Als es an der Zeit ist, die Eagle im Meer der Stille abzusetzen, muss Armstrong improvisieren. Er steuert das winzige Raumschiff Eagle manuell durch ein mit Felsbrocken übersätes Gebiet. In den letzten Sekunden des Abstiegs schlägt auch noch der Computer der Eagle ununterbrochen Alarm. Gelingt es Armstrong in dieser Stresssituation ruhig zu bleiben? Und behält er dabei seine Emotionen unter Kontrolle?
30 Sekunden. Forward. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Der Computer wollte zu viele Dinge auf einmal tun. Leider trat es zu einem Zeitpunkt auf, an dem wir nicht versuchen wollten, diese speziellen Probleme zu lösen, sagte Aldrin. Als die Mondlandefähre Eagle landet, ist noch Treibstoff für nur 30 Sekunden Flugzeit verfügbar. Armstrong funkt. Houston, hier Tranquility Base. Die Eagle ist gelandet. Die Missionskontrolle in Houston bricht in Jubel aus. Armstrong wird später bestätigen, dass die Landung seine größte Sorge war. Der Landeanflug war mit Abstand der schwierigste und herausforderndste Teil des Fluges. Die Risiken und Unwägbarkeiten wucherten förmlich und es gab einfach 1000 Dinge, über die man sich Sorgen machen musste. Am 21. Juli 1969 ist Armstrong um 22.56 Uhr bereit, als erster Mensch seinen Fuß auf einen anderen Planeten zu setzen. In Deutschland ist es kurz vor 4 Uhr. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen fiebern mit, als er die Leiter hinunterklettert und folgende Worte verkündet.
I'm gonna step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Sprung für die Menschheit, sagt der US-amerikanische Astronaut Neil Armstrong. Das Radio war damals dabei. Heute ist das Radio auch dabei, um dich bei deinen individuellen Schritten zu begleiten, bei den Schritten, die du im Leben unternimmst. Und wer weiß, vielleicht wird deine heutige Entscheidung für einen winzig kleinen Schritt zu einem großen Sprung nach vorne führen. Gott segne dich dabei. Wenn ein US-Präsident einen Menschen auf den Mond bringen und ihn heil wieder zurückbekommen will, so muss er auch bereit sein, die Verantwortung für seine Entscheidung zu übernehmen. Denn es ist ja schließlich seine Anordnung und sein konkreter Einfall. Sicherlich hatte er sich auch beraten, davon gehe ich jetzt mal aus. Allerdings war es zu der damaligen Zeit eine höchst riskante Angelegenheit, deren Ausgang keiner genau vorhersehen konnte. Und das macht die Entscheidung des Präsidenten auch so folgenreich. In der heutigen Ausgabe von Mikros Dynamis geht es um die Verantwortung für die Folgen von Entscheidungen. Es wird eine erfrischend herausfordernde Sicht darauf eröffnet. Du hörst den Abschnitt »Ich bin nicht verantwortlich dafür« aus Kevin DeYoungs Buch »Leg einfach los«. Ein befreiender Weg, Gottes Willen zu entdecken. Ich bin Alex Schmidt. Das übliche Denken über Gottes Willen untergräbt die eigene Verantwortung, Rechenschaft und Initiative. Ich will an einem Beispiel verdeutlichen, was ich damit meine. Als ich berufen wurde, Hauptpastor an der University Reformed Church in East Lansing in Michigan zu werden, diente ich zu der Zeit gerade in aller Zufriedenheit als Mitpastor im Nordwesten Iowas. Es war eine schwere Entscheidung, in eine neue Gemeinde zu kommen und meine geliebte Gemeinde zu verlassen. Es gab Leute in Iowa, die verärgert über meine Entscheidung waren. Es wäre sehr einfach für mich gewesen, den Leuten zu sagen, weil ich Aussagen wie diese schon vorher gehört hatte, ich liebe es, in Iowa zu sein. Wenn es an mir liegen würde, würde ich bleiben. Menschlich gesehen macht es für mich wenig Sinn, zu gehen. Aber beim Beten wurde mir klar, dass die Stelle in Michigan das war, was Gott von mir möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überhaupt mag, aber ich habe das starke Gefühl, dass es Gottes Wille für mich ist, nach Michigan zu gehen. Damit würden die Leute zwar vielleicht Ruhe geben, aber es wäre nicht fair. Es war nicht Gottes Schuld, dass ich ging. Meine Frau und ich beteten viel zum Herrn wegen dieser Entscheidung und ich denke, dass die Entscheidung dem Herrn gefiel. Ebenso würde es ihm aber auch gefallen, wenn wir geblieben wären. Es war meine Entscheidung. Ich war verantwortlich dafür, die Gemeinde verlassen zu haben. Ich wählte, ich entschied. Natürlich, letztendlich hatte es Gott schon längst entschieden, das stimmt immer. Aber es wäre falsch gewesen, wenn ich Gottes Willen dafür instrumentalisiert hätte, meine eigene Verantwortung für die Entscheidung abzugeben. Dasselbe gilt auch für die persönliche Rechenschaft. Wir müssen aufpassen, Gott nicht als Trumpfkarte in all unseren Entscheidungen zu missbrauchen. Nur weil du betest, heißt das nicht, dass deine Entscheidungen unangreifbar sind. Ich kenne Leute, die Gottes Willen in ihrem Leben mit verschiedenen Phrasen beschreiben. Aber wenn wir sagen, Gott hat mir gesagt, ich soll das tun, oder Gott hat mich so geführt, macht das unsere Entscheidungen unantastbar für jegliche Kritik und Einwände.
wir sollten uns anders ausdrücken. Ich habe dafür gebetet und das scheint am besten zu sein, oder es scheint, dass der Herr so führt, wären hilfreiche Formulierungen, um unsere Abhängigkeit von Gott auszudrücken. Sätze wie »Gott hat es mir so gesagt« oder »Gott hat es mir aufs Herz gelegt« oder »Es ist Gottes Wille« oder schlimmer noch »Gott hat mir gesagt, dass er will, dass du dieses oder jenes tust« sind Totschlagargumente für jegliches in der Fragen und hebeln jede Rechenschaftsschuld bei der Entscheidungsfindung aus. Ich vergesse niemals meinen armen, geplagten Mitbewohner, der mit mir sprach, nachdem er das Risiko eingegangen war und einer netten jungen Dame offenbart hatte, dass er sie mag. Sie hatten einen langen Spaziergang gemacht, er war sich ziemlich sicher gewesen, dass sie seine Gefühle erwiderte. Doch dann stellte sich heraus, dass sie doch nicht wollte. Sie war ein süßes Mädchen, eine klasse Christin. Eigentlich stand sie lehrmäßig klar. Doch anstatt einfach zu sagen, ich habe kein Interesse oder ich mag dich nicht oder hör auf mich zu bedrängen, meinte sie, die Sache auf höchst geistliche Weise lösen zu müssen. Ich habe viel deinetwegen gebetet, wandte sie ein, und der Heilige Geist sagte nein. Nein? Fragte mein perplexer Mitbewohner. Nein, niemals, war ihre Antwort. Armer Kerl. Er wurde abgelehnt. Und das nicht nur von diesem süßen Mädchen, sondern vom Heiligen Geist. Die dritte Person der Dreieinigkeit erweiterte seine Tätigkeit, auf Jesus zu verweisen, um diesem Mädchen zu sagen, sich nicht mit meinem Mitbewohner einzulassen. Ich wusste gar nicht, dass das zum Aufgabenbereich des Heiligen Geistes gehört. Aber ich wette, dass es an jeder christlichen Schule haufenweise Männer und Frauen gibt, die Gott die Schuld an ihren Trennungen geben. In den USA gibt es den Begriff Date Jesus, mit Jesus gehen. Junge Christinnen sagen manchmal, dass sie mit Jesus gehen und benutzen das als Vorwand dafür, dass sie keine Zeit für eine oder kein Interesse an einer Partnerschaft haben. Ob es nun der Heilige Geist ist, der Nein, niemals, sagt, oder Jesus scheinbar mit einer Unmenge von Mädchen auf jedem Campus geht, oft wird Gottes angeblicher Wille als Ausrede für schwierige Beziehungsentscheidungen vorgeschoben. Auf diese Methode, mit gewissen Phrasen der eigenen Rechenschaft aus dem Weg zu gehen, wollen wir verzichten. Wenn du kein Interesse hast, dich zu verabreden und eine Partnerschaft und Ehe anzubahnen, sag einfach Nein danke oder nicht jetzt. Aber bitte mach nicht Gott zum Übeltäter, der für deinen Beziehungsstatus verantwortlich ist. Das verbreitete Denken über Gottes Willen untergräbt außerdem die persönliche Initiative. Haddon Robinson erklärt, wenn wir fragen, wie kann ich den Willen Gottes erkennen, stellen wir womöglich die falsche Frage. Zu den meisten Lebensentscheidungen gibt es in der Bibel kein Gebot, dass wir dazu den Willen Gottes herausfinden sollen. Es gibt auch keine Bibelstelle, die uns erklärt, wie der Wille Gottes herausgefunden werden kann. Ebenso bedeutend ist die Tatsache, dass die Christenheit sich niemals darauf geeinigt hat, auf welche Weise Gott uns denn eine solche Offenbarung zuteilwerden lässt. Und doch bestehen wir darauf, Gottes Willen zu suchen, weil Entscheidungen schwierig und kraftraubend sind. Wir suchen nach Erleichterung von der lastenden Verantwortung in der Entscheidungsfindung und fühlen uns bei wichtigen Entscheidungen weniger bedroht, wenn wir passiv bleiben, als wenn wir aktiv sind. Bedeutet dies, dass Gottes Wille nichts dazu zu sagen hat, wie wir unser Leben leben und Entscheidungen treffen sollen? Keineswegs. Aber bei den meisten alltäglichen Entscheidungen und sogar bei vielen großen Lebensentscheidungen erwartet Gott von uns, dass wir uns einfach entscheiden. Und er ermutigt uns, dabei darauf zu vertrauen, dass er bereits festgelegt hat, wie sich unsere Entscheidung in seinen souveränen Willen einfügt. Passivität ist eine Plage unter Christen. Es ist nicht nur so, dass wir nichts tun. Es ist so, dass wir uns geistlich dabei fühlen, nichts zu tun. Wir meinen, unsere Untätigkeit sei Ausdruck von Geduld und zeige, dass wir sensibel für Gottes Führung sind. Zeitweise kann das sogar der Fall sein. Es ist allerdings genauso gut möglich, dass wir einfach nur faul und bequem sind. Wenn wir unsere Entscheidungen übermäßig vergeistlichen, können wir in impulsive und dumme Entscheidungen abgleiten. Wahrscheinlicher ist aber noch, dass wir in ein endloses Muster von Unschlüssigkeit, Unentschlossenheit und Bedauern fallen. Kein Zweifel, Eigennutz und Eigenwille sind Gefahren für Christen, aber Gleiches gilt für Selbstzufriedenheit, ziellose Lethargie und Passivität, die sich als besonders geistlich ausgibt. Vielleicht ist unsere Untätigkeit weniger ein Warten auf Gott als vielmehr ein Ausdruck von Menschenfurcht, von Ehrsucht und Unglaube gegenüber Gottes Vorsehung. Das übliche Denken über Gottes Willen versklavt in den Ketten einer hoffnungslosen Subjektivität. Versteh mich nicht falsch. Unsere Entscheidungen sind manchmal subjektiv, das ist nicht immer schlecht. Manchmal folgen wir unserer Intuition, einer Vorahnung oder einem Gefühl. Es ist nicht zwangsläufig schlecht, nicht moralische Entscheidungen auf Basis unseres Bauchgefühls zu treffen. Schlecht ist es, wenn wir Sklaven dieser Art von Subjektivität sind. Dann werden wir niemals Risiken eingehen, weil wir niemals Frieden über solche Entscheidungen haben werden. Oder wir bezweifeln unsere Entscheidungen im Nachhinein, weil wir uns unwohl damit fühlen. Fakt ist, dass die meisten großen Entscheidungen unseres Lebens uns etwas unsicher fühlen lassen. Schließlich sind es ja die großen Entscheidungen. Wenn du dich dazu entscheidest, zu heiraten, umzuziehen oder ein Haus zu kaufen, wird es auf dich beängstigend wirken, weil es groß, neu und unbekannt und dauerhaft sein wird, zumindest sollte es auf die Ehe zutreffen. Aber dieses Gefühl bedeutet nicht, dass Gott dir absichtlich keinen Frieden über diese Entscheidung gibt, um dich davon abzuhalten. Ich sage nicht, dass subjektive Entscheidungen falsch sind. Wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen aufgrund eines Gefühls. Ein subjektives Orakellesen mit dem Willen Gottes sollte jedoch nicht die Methode deiner Entscheidungsfindung sein. Das ist eine Sackgasse. Woher willst du wissen, ob eine offene Tür vom Herrn oder eine Versuchung des Satans ist? Woher willst du wissen, ob eine geschlossene Tür eine Gebetserhörung ist oder ob der Herr deine Standhaftigkeit und Entschlossenheit prüfen will? Solche Rätselfragen stellen sich, wenn Leute ihre Entscheidungen dadurch treffen wollen, dass sie den Willen Gottes für ihr Leben auf rein subjektive Weise zu erkennen versuchen. Ich las kürzlich ein Buch eines bekannten christlichen Autors, der dazu aufruft, die Beziehung zu Gott dadurch zu vertiefen, dass man ständig und immer wieder die banalsten Details des Alltagslebens mit dem Herrn prüft und hinterfragt. Ich möchte weder die Motivation des Autors noch seine Betonung auf eine enge Beziehung zu Gott in Frage stellen, was für manche unserer transusigen, zugeknöpften Geschwister durchaus hilfreich sein könnte. Jedoch empfahl das Buch eine Methode der Entscheidungsfindung, die mir Schwindel bereitete. Demnach sollen wir an jeder möglichen Weggabelung auf Gottes Stimme lauschen. Soll ich diese E-Mail lesen? Soll ich diese E-Mail schreiben? Soll ich das Badezimmer streichen? Soll ich heute Überstunden machen? Soll ich zum Schrebergarten fahren oder zu Hause bleiben? Welches Bibelbuch soll ich heute Morgen lesen? Welches Kapitel? Ist heute ein guter Tag zum Angeln? Soll ich wandern gehen? Möchtest du mit dem Hund Gassi gehen? Sollen wir einen Campingausflug machen? Nebenbei bemerkt, der Herr gab dafür tatsächlich den 21. bis 24. April an. Sollen wir einen neuen Welpen kaufen? Das sind tatsächlich alles Fragen, die dem Herrn im Laufe des Buchs gestellt wurden. Nochmals, ich habe Hochachtung vor dem Wunsch des Autors, Gott gehorsam zu sein, aber warum gab der Herr uns einen Verstand und fordert uns so oft auf, Weisheit zu erlangen, wenn wir in Wirklichkeit nur eines tun sollen, den Herrn bitten, uns direkt zu sagen, was wir in Tausenden von nichtmoralischen Entscheidungen tun sollten? Abgesehen davon erinnere ich mich nicht, in dem Buch gelesen zu haben, wie dieses Orakeln von Gottes Willen eigentlich funktioniert, außer dass wir Antworten ausprobieren und uns selbst viel hinterfragen. Mir tat der Autor unweigerlich leid, als er von seinem Reitunfall berichtete und sein Bedauern beschrieb, mit dem er danach leben musste. Er hatte zwar den Herrn gefragt, ob er reiten gehen sollte, aber niemals gefragt, wo er reiten sollte. Er erinnerte sich daran, für die Pferde gebetet zu haben, hatte aber das Gefühl, dass es nicht klappt, ritt aber trotzdem weiter, weil er halt einfach wie jeder normale Mensch gern reiten wollte. Natürlich ist das eine fehlplatzierte Reue. Es ist eine gute Sache, vor jedem Aufsatteln für Sicherheit zu beten. Das bedeutet aber nicht, dass wir erst ein Alles-klar-Gefühl bekommen müssen, bevor wir losreiten. Würde uns Gott wirklich vor allen Unfällen bewahren, wenn wir nur genug für jede kleine Einzelheit bitten und bei Tagesbeginn nur intensiv genug beten würden? Wenn etwas in unserem Leben schief geht, brauchen wir dann wirklich zusätzlich noch dieses belastende Gefühl, dass alles hätte verhindert werden können, wenn wir nur Gottes Willen besser erkannt hätten? Und wie wollen wir dann seinen Willen überhaupt tun, als allein dadurch, dass wir unser subjektives Bauchgefühl ergründen, was zwangsläufig zu viel verzweifeltem Händeringen und Hinterfragen führen wird? Das verdeutlicht eine der großen Ironien an dem ganzen Willen Gottes Gerede unter Christen. Wenn es wirklich einen vollkommenen Willen Gottes gibt, den wir entdecken sollen und in dem wir grenzenlose Freiheit und Erfüllung finden können, warum scheint es dann, dass alle, die den Willen Gottes suchen, so versklavt und orientierungslos sind? Christus starb, um uns vom Gesetz zu befreien, Galater 5,1. Warum also verkehren wir den Willen Gottes in ein weiteres Gesetz, das in die Sklaverei führt? Und zu allem Übel ist dieses Gesetz obendrein für jeden individuell verschieden, unsichtbar und unlesbar, wohingegen das Gesetz Moses, was bereits schwer genug war, zumindest objektiv, öffentlich und klar verständlich war. Was für eine Last! Von Gott zu erwarten, dass er uns durch unsere subjektive Wahrnehmung für jede Alltagsentscheidung den Weg weist, ganz gleich wie trivial sie ist, ist nicht nur impraktikabel und unrealistisch, es ist ein Rezept für Enttäuschung und falsche Schuldgefühle. Und das ist wohl kaum das, was eine lebendige Beziehung zu Jesus ausmacht.
Ich bin nicht verantwortlich dafür. Das war ein Abschnitt aus Kevin DeYoungs Buch Leg einfach los, ein befreiender Weg, Gottes Willen zu entdecken. Höre jetzt zum Schluss der Sendung ein M-Wort für Männer von Armin Jahns mit dreiteiliger Gliederung, ein Gedanke, ein Impulstext, ein To-Do.
Meins. Manche bringen sich durch eigene Torheiten Schwierigkeiten, aber die Schuld schieben sie dem Herrn zu. Die Bibel in Sprüche 19, Vers 3. Frage: Ist dein Leben noch deins oder sind andere dafür verantwortlich? Besonders wir Männer sind anfällig dafür, die Verantwortung für die schlechten Seiten und Zeiten unseres Lebens an andere zu delegieren, manchmal sogar an Gott. Wir rutschen dann in eine verheerende Falle, die Opferfalle. Heißt, andere sind für unseren jetzigen Zustand verantwortlich, andere sind die Täter, wir dagegen nur Opfer. Andere sind schuld, Gott und die Welt. Wir selbst haben also nichts damit zu tun, können nichts dagegen tun, haben keinen Gestaltungsspielraum mehr. Die Folge? Wir werden unsympathisch. Unerträglich. Einsam, denn dieses Spiel macht niemand gerne mit. Weitere Folge? Wir bemitleiden uns selbst, weil es ja sonst niemand tut. Vielleicht hilft dir der Gedanke: Dein Leben ist deins. Du bist zuständig. Dein Leben ist dir gegeben, ein Geschenk des Himmels, von Gott. Pack es aus, nimm es in deine Hand und entdecke seine Schönheit. Dann führe dein Leben. Sei mannhaft und steh zu deinen Erfolgen und Misserfolgen. Lass schwierige Erfahrungen nicht dein ganzes Leben bestimmen. Du bist zu schade, um als Opfer und Schuldverschieber einsam zu werden. Ein deutsches Sprichwort fasst zusammen: Die Selbsterkenntnis beginnt genau an dem Punkt, an dem wir für einen Misserfolg nicht andere, sondern uns selbst verantwortlich machen. Unsere heutige To-Do-Liste: Beantworte folgende Fragen. In welchen Situationen fühle ich mich momentan machtlos? Wie kann ich mein Leben wieder führen? Aufmerksam zuhören ist das beste Kompliment für den Moderator. Danke dir für das Kompliment, das du mir damit machst. Die Sendezeit ist rum und vom Mikrofon verabschiedet sich ein heiter blickender und lächelnder Alexander Schmidt. Mach's mal gut. Tschüss.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.